Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Redakteurin im Medizinressort. In Deutschland erhalten rund 9 Millionen Menschen Statine, um ihre Cholesterinwerte zu senken. Das sagen die Zahlen des Arzneiverordnungsreports 2023. Künftig könnten es sogar noch mehr werden. Denn der gemeinsame Bundesausschuss hat die Verordnungsfähigkeit von Lipidsenkern erweitert. Weiterhin können Lipidsenker natürlich bei bestehender kardiovaskulärer Erkrankung verordnet werden und in bestimmten Fällen ja auch in der Primärprävention. Darauf fokussieren wir uns heute, also auf die Zeit, die vor einem möglichen ersten Ereignis liegt. Hier wurde unter anderem die Schwelle der Verordnungsfähigkeit herabgesetzt. Und zwar blickt man hier auf die Ereignisrate in den nächsten 10 Jahren. Besteht ein 20-prozentiges Risiko, konnten zuvor schon Statine verordnet werden. Diese 20% wurden nun auf 10% heruntergesetzt. Was diese Änderung in der Anlage der Arzneimittelrichtlinie für die kardiovaskuläre Prävention in der hausärztlichen Praxis bedeutet, darüber spreche ich heute mit Professorin Erika Baum. Sie ist ehemalige Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und weiterhin im Präsidium aktiv. Sie engagiert sich im Bereich der kardiovaskulären Prävention. Hallo, Frau Baum.
Guten Tag, Frau Schudock.
Die Arbeitsgruppe, die im Auftrag des GBA-Unterausschusses Arzneimittel gearbeitet hat, hatte ja 2 Alternativen vorgeschlagen zur Absenkung. Und zwar einmal auf 7,5% 10-Jahres-Risiko oder auch auf 10% 10-Jahres-Risiko. Jetzt sind es ja die 10% geworden. Wie finden Sie das denn?
Ja, das finde ich gut und das findet auch insgesamt die DGAM gut. Wir hatten ja da unsere Stellungnahme abgegeben und sehr für diese 10%-Quote plädiert, weil ansonsten das Nutzen-Risiko-Verhältnis nicht mehr gut ist und wir weniger Ausnahmen haben für jüngere Menschen, aber die kommen in andere Bereiche hinein. Da gibt es ja auch nochmal Ausnahme dann, wenn wir tatsächlich so familiäre Fettstoffwechselstörungen haben. Die werden also anders abgedeckt, aber sonst für das Gros unserer Patientinnen und Patienten ist diese 10%-Schwelle angemessen. Übrigens auch zum Beispiel jetzt bei NICE gibt es der englischen Leitlinie gibt es gerade einen Draft zum Kommentieren und da stehen auch die 10% drin. Also wir sind da nicht alleine.
Es wird ja auch gesagt, dass die Änderung der Arzneimittelrichtlinie jetzt ein bisschen auf dieser NICE-Leitlinie basiert, auf denen eben genau diese 10% nun definiert sind. Allerdings hier mit einer Alterseinschränkung von 40 bis 74 Jahre. In der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin zum Thema hausärztliche Risikoberatung bei kardiovaskulärer Prävention wird ja aktuell eine Statintherapie ab einem 20-prozentigen 10-Jahres-Risiko empfohlen mit einer Soll-Empfehlung. Der Einsatz ab der 10%-Schwelle, der hat ja aktuell nur eine Kann-Empfehlung.
Genau. Also genauer gesagt, sogar noch nur sollte bei 20% und kann bei 10%. Die Leitlinie befindet sich gerade in der Endphase der Überarbeitung. Das ist noch vertraulich, aber wir können damit rechnen, dass sich das ändert, die Empfehlungsstärken dazu. Meine persönliche Meinung dazu ist, bei 20% ein Soll, bei zwischen 10% und 20% ein Sollte, sofern man da über dem altersspezifischen Durchschnittsrisiko liegt. Also wir müssen nicht mehr ein 12%iges Risiko bei einem 72-Jährigen behandeln, der auch andere Möglichkeiten noch hat, zum Beispiel sich ein bisschen mehr bewegen könnte. Also von daher immer ein bisschen auch abwägen, wie ist insgesamt die Lage, wie verhalte ich mich da auch im Hinblick auf die Durchschnittsbevölkerung. Wir wollen nicht, dass also sozusagen eine flächendeckende Medikalisierung hier in Deutschland stattfindet.
Da sprechen Sie was Wichtiges an. Kardiovaskuläre Prävention ist natürlich nicht nur auf einen einzelnen Zielwert zu blicken, sondern den gesamten Patienten im Blick zu haben. Und genauso geht es bei dem Thema Lipidsenkung ja auch nicht nur um die Statine, sondern ja auch noch um andere Wirkstoffe. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen von Statinen und von Lipidsenkern parallel gesprochen. In der Ausweitung der Verordnung von Lipidsenkern, da sind also nicht nur die Statine gemeint, sondern auch noch Ezetimib oder Bempedoinsäure oder Fibrate oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also zunächst mal sprechen wir tatsächlich von den Statinen, weil dort haben wir die beste Evidenzlage. Die sind also auch, da sind wir uns alle einig, das ist die erste Option, wenn man tatsächlich mit Medikamenten behandeln will. Und nur für diejenigen und in der Primärprävention tatsächlich wirklich nur für diejenigen, bei denen Statine nicht vertragen werden. Und man kann das ja dann auch mit niedrigerer Dosierung probieren oder mit einem anderen Präparat. Wenn die also überhaupt nicht vertragen werden, dann wird man bei Patientinnen, Patienten, die doch ein relativ hohes kardiovaskuläres Risiko haben, aber bisher noch kein Ereignis, dann auch mal auf andere Präparate umsteigen können. Die Evidenzlage dazu ist allerdings sehr, sehr viel schlechter als für die Statine. Auch das Kosten-Nutzen-Risiko-Verhältnis ist schlechter. Aber was da halt im Prinzip in Frage kommt, ist also vor allen Dingen die Bempedoinsäure, das ist das Ezetimib mit Abstrichen, auch die Fibrate. Aber wie gesagt, das wird nur für ganz, ganz wenige überhaupt greifen. Also wir sprechen tatsächlich, ich würde mal sagen, zu 95% in der Primärprävention, wenn wir tatsächlich mit Medikamenten arbeiten, von Statinen.
Also den Mitteln, die ja ohnehin schon gerade häufig in der haushaltlichen Versorgung eingesetzt werden, in einer großen Bandbreite von Patienten. Und die noch spezifischeren Medikamente, die PCSK9-Inhibitoren, für die gibt es ja weitere Richtlinien in der Arzneimittelrichtlinie. Die sind in diesem Abschnitt ja schon mal gar nicht mit eingeschlossen.
Genau, die sind dort nicht eingeschlossen. Auch bei NICE erscheinen die nicht in der Primärprävention.
Gut, dass Sie gerade nochmal die NICE-Leitlinie ansprechen, weil die bezieht sich ja auf den Risikokalkulator Q-Risk-2, der nur in Großbritannien verwendet wird.
Ja.
In Deutschland stehen ja zum Beispiel der Ariba oder Program oder auch Score 2 zur Verfügung. Welche Risikokalkulatoren würden Sie denn in der haushaltlichen Versorgung heranziehen, wenn es jetzt um die Ermittlung des kardiovaskulären Risikos in der Primärprävention geht und warum?
Ja, also inzwischen müssen wir sagen, es gibt tatsächlich Evaluationen zu verschiedenen Risikofaktorrechnern und die Ergebnisse waren da gemessen an einer deutschen repräsentativen Kohorte nicht sehr unterschiedlich. Also von daher, und ich denke, da kann man sich auch gut drauf einigen, kann man Ariba nehmen, das ist inzwischen validiert. Man kann aber auch den ESC-Score nehmen oder den ProCam-Score. Und wir haben bei Ariba jetzt die Möglichkeit, einmal es direkt mit Ariba zu berechnen, das Risiko. Wir können aber auch eingeben einen Risikowert, den wir anders ermittelt haben und können damit dann die Beratung starten. Also von daher nicht mehr die Festlegung auf Ariba. Ich persönlich arbeite natürlich mit Ariba, muss nicht irgendwo noch switchen, kenne das gut. Das hat auch gewisse Vorteile, weil da zum Beispiel auch das familiäre Risiko eingeht, weil da auch eingeht, wie gut der Diabetes eingestellt ist, weil da außerdem eingeht, ist der Blutdruck behandelt oder nicht. Das hat durchaus Konsequenzen und von daher liebe ich persönlich halt den Ariba-Rechner, der ja auch für die Hausärztinnen und Hausärzte frei verfügbar ist. Und dann nachher für die weitere Beratung, da gibt es nichts Besseres als das Ariba-Tool.
Sie sprechen da wahrscheinlich auf die Darstellung auch mit den Smileys drauf an, dass man dem Patienten quasi nicht nur irgendwie Werte und Nummern nennt, sondern das Ganze auch bildlich darstellt. Was ich mich noch gefragt habe, ist in so Grenzfällen, macht es da Sinn, zwischen den Rechnern vielleicht auch mal zu switchen? Weil alle sind ja doch ein bisschen anders aufgebaut.
Nein, das macht keinen Sinn. Und zwar, wir müssen uns immer im Hinterkopf behalten, diese Berechnungen sind ja immer mit Unsicherheiten behaftet. Ich kann mich nicht, das ist auch unsinnig, jetzt zu sagen, der hat jetzt hier nur 9%, also auf gar keinen Fall, und hier in dem anderen Rechner hat er 11%. Das ist ja auch für die geteilte Entscheidungsfindung nicht wirklich entscheidend, sondern dass man dort darstellt. Wie liegt denn das Risiko? Ich liebe übrigens nicht nur die Smileys, sondern auch die Darstellung, wo das Durchschnittsrisiko gezeigt wird und wo ich sehe, wie ich mich dort in diesem Bereich verhalte. Da kann ich sogar mein Gefäßalter ablesen. Wenn ich nämlich gucke, wie liegt das Durchschnittsrisiko, wie hoch ist das Durchschnittsrisiko bei welcher Altersgruppe, sehe ich dann zum Beispiel, okay, ich stehe gut da, ich bin also besser als mein kalendarisches Alter oder oh, ich liege aber schlechter als mein kalendarisches Alter, sollte man vielleicht doch irgendwas unternehmen. Also solche Dinge sind da durchaus wichtig und es macht jetzt keinen Sinn, da von einem Rechner auf den anderen zu switchen. Wir müssen uns immer im Klaren sein, diese Berechnungen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Das heißt, wir haben da immer eine Bandbreite.
Bleiben wir nochmal bei dem Thema mit der veränderten Ereignisrate, also beziehungsweise des veränderten Werts für das Risiko des Ereignisses. Und zwar fallen ja über diese Risikoschwelle von 10% allein aufgrund ihres Alters und ihres Geschlechts schon so rund 21 Millionen Menschen in Deutschland. Also das hat die Erste Zeitung jedenfalls auf Basis von Daten, von aktuellen Bevölkerungsdaten ermittelt. Die DGAM kommt in einer Mitteilung sogar auf 25 Millionen betroffene Personen. In der Rechnung der Erste Zeitung kann man ganz gut ablesen, dass alle Frauen ab einem Alter von 70 und alle Männer ab einem Alter von 55 Jahren bereits ein 10-Jahres-Risiko von größer oder gleich 10% haben für ein Ereignis. Ganz unabhängig davon, ob sie eine Hypercholesterinämie haben oder nicht. Diesen Rechner dazu kann ich auch an unsere Hörerinnen und Hörer nochmal in die Shownotes dieser Episode packen. Jetzt frage ich mich, kommt da nicht jetzt ein riesiger Berg von Arbeit auf die Hausärztinnen und Hausärzte zu? Weil zu Beginn haben wir ja noch von 9 Millionen Menschen gesprochen, die aktuell Statine erhalten. Jetzt sprechen wir schon von über 20 Millionen Menschen, die potenziell in Frage kämen, wenn man jetzt rein nach diesen Werten, nach dem Rechner geht.
Ja, aber Sie haben schon das wichtige Wort gesagt, potenziell. Also das ist der Bereich, wo man startet mit der Risikoberatung. Das haben wir vorher auch schon gemacht. Also das heißt, wenn jemand doch ein erhöhtes Risiko hatte, dass man darüber schon mal geredet hat. Was kann man denn tun? Und es ist tatsächlich jetzt, geändert hat sich ja nur die Verordnungsfähigkeit. Nicht das Risiko, nicht die Effekte der Behandlung und auch der Alternativbehandlungen, sprich also Lebensstilmaßnahmen. Von daher muss man das nicht jedes Mal neu aufrollen. Es wird sich natürlich ein bisschen ändern bei denjenigen, die schon Begleiterkrankungen haben. Also zum Beispiel jemand, der einen Diabetes hat oder aber eine Hypertonie. Da sollte man sowieso ja dann einmal im Jahr überlegen, wie geht's denn weiter? Und dass man sich da einfach nochmal anguckt, wo lag der oder diejenige denn in dem Risiko? Würde jetzt hier doch die Tendenz eher dahin gehen, zusätzlich noch einen Lipidsenker einzusetzen oder nicht. Aber wir müssen das nicht von vornherein gleich bei allen wieder neu aufrollen. Die geeignete Situation ist natürlich, wenn jemand zur Gesundheitsuntersuchung kommt, dass man dann sich das nochmal anguckt. Oder aber, wie gesagt, die anderen Menschen, wie zum Beispiel mit Diabetes und so weiter, dass man dann einfach nochmal drauf guckt, wie war denn der Risikowert? Oder einmal im Jahr guckt man sich's dann doch nochmal an. Wo stehen wir da? Werden jetzt die Karten neu gemischt? Das bedeutet tatsächlich schon, wir haben ja auch Unsicherheiten jetzt auf der ärztlichen Seite wie auf der betroffenen Seite, da wird ein erheblicher zusätzlicher Beratungsbedarf auf uns zukommen. Ich sehe jetzt nicht, dass wir jetzt tatsächlich über 20 Millionen Menschen mit Statinen behandeln. Das ist eine Option, aber jetzt kein Muss und deshalb auch eher diese Zurückhaltung in diesem etwas niedrigeren Risikobereich, nicht eine Soll-Empfehlung auszusprechen, sondern lieber eine Sollte für eine Empfehlung.
Das ist gut, dass Sie es nochmal ansprechen, weil so eine Änderung bringt natürlich erstmal Unsicherheit, aber eigentlich hat sich ja im Vorgehen nicht allzu viel verändert.
Genau.
Es ist ja auch weiterhin so, dass genau die Patienten werden beraten und wenn es aus ärztlicher Sicht Sinn ergibt, einem Patienten einen Lipidsenker anzubieten, dann haben das die Ärzte wahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon getan und dies dann in ihrer Dokumentation begründet und auch wenn der Patient nicht in die Arzneimittelrichtlinie, also in diese vorherigen 20% gefallen ist, war das ja trotzdem mit einer begründeten Dokumentation möglich, die Arzneimittel entsprechend zu verordnen.
Genau, es gibt ja, das sind aber dann diejenigen, wo wir es dann auch wirklich eher empfehlen, die noch relativ jung sind und doch schon ein deutlich erhöhtes Risiko haben, also sprich höheres Gefäßalter. Deshalb, wie gesagt, ich liebe das sehr, dieses andere Diagramm, wo man das nochmal mit dem Alter sieht und nicht nur mit den Smileys, dass man da nochmal guckt, okay, tendiere ich jetzt eher in die eine oder in die andere Richtung oder ist es halt einfach auch das Durchschnittsrisiko. Es bedeutet jetzt auch nicht, dass jede Frau ab 70 das nehmen soll, sondern aber im Schnitt, ja, die Hälfte wird es dann sein, beziehungsweise nachher mit etwas höherem Alter noch mehr. Wir müssen auch eines bedenken, das ist ja auch bei NICE, die sagen dann ab 74 musst du nicht mehr diese Risikoberechnung machen. Ab 75 verlässt uns da die Evidenz, dass es echt nützt. Wir wissen aus den Studien aus der Sekundärprävention, sprich bei Menschen, die schon ein Herz-Kreislauf-Ereignis hatten, dass da die Lipidsenkung mit dem Statin das Herz-Kreislauf-Risiko und auch die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit genauso stark senkt wie bei den Jüngeren. Aber die Gesamtsterblichkeit sinkt jetzt nicht mehr. In der Prosper-Studie war dann der Anteil derer, die an Krebs gestorben sind, erhöht. Das heißt, das hat genau, die Leute sind dann nicht mehr am Herzinfarkt gestorben, sondern am Krebs. Und haben aber keinen Tag länger gelebt. Das heißt, ab 75 ist der Nettonutzen praktisch nicht mehr gegeben für Leute, die noch kein Ereignis hatten. Zumindest. Und von daher würde man das da nicht mehr anfangen. Da würde ich auch keine große Beratung in der Richtung mehr machen hinsichtlich medikamentöser Behandlung. Wo wir jetzt völlig unsicher sind, ist, wenn Leute die Medikamente schon nehmen, die vertragen sie gut, sind jetzt über 75, sollen sie weiternehmen oder nicht? Evidenz null. Und da müssen wir einfach auch gucken, wo liegen die Prioritäten, wie kommt jemand womit zurecht, wie ist noch jemand drauf. Wir müssen nicht absetzen, wir dürfen aber absetzen.
Da genau das Thema mit der Altersgrenze, die ist ja in der Arzneimittelrichtlinie nicht aufgegriffen worden. Sie haben es ja gerade schon nochmal erläutert. In der DGAM-Leitlinie wird das ja auch aufgegriffen mit den 75 Jahren. Jetzt frage ich mich, an welchen anderen Faktoren sich die Ärztinnen und Ärzte nun noch orientieren können. Weil die DGAM hat ja selbst mitgeteilt, es könnten bis zu 200 bis 300 neue Dauerpatienten bzw. Patienten mit erhöhtem Betreuungsbedarf in den Arztpraxen nun auftauchen. Und da gilt es jetzt ja quasi genau die herauszufinden, die besonders geeignet sein könnten und besonders profitieren könnten von einer neuen Statintherapie. Wie können jetzt die Ärzte die Nadel im Heuhaufen hier finden?
Naja, es ist nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern es sind, also wir müssen natürlich auch wirklich gucken auf die Familienvorgeschichte. Und da wird sich nochmal nachfragen, das wird ja auch bei der Gesundheitsuntersuchung regelhaft gemacht, dass man da nochmal nachfragt, ist denn da vielleicht im familiären Umfeld was aufgetreten, ja, Bruder, Schwester. Da kommen auch manchmal die Betroffenen selber. Mein Bruder hat jetzt einen Herzinfarkt erlitten. Wie steht's denn bei mir? Und das ist durchaus sinnvoll, da nochmal nachzugucken. Wie sieht es denn mit dem Risiko aus? Und da muss man auch nochmal gucken, wenn der Bruder halt unter 50 war oder ist bei seinem Herzinfarkt, dann müssen wir wirklich nochmal genauer gucken, gibt es da Hinweise doch für familiäre Belastungen, für eine familiäre Störung, wo man dann doch eher behandeln würde. Oder auch selbst bei jungen Menschen, wissen wir, da war ja jetzt auch die Diskussion, soll man jetzt schon bei der U9, also sprich die Fünfjährigen screenen, da sind wir sehr dagegen, dass die zu screenen, aber wir sollten tatsächlich, und ein guter Anlass ist da die Jugenduntersuchung, die J1-Untersuchung bei den so um die 13-Jährigen, dass man da wirklich nochmal genauer nachfragt, wie ist es denn in der Familie? Gibt es da Hinweise für vorzeitige Ereignisse und dann tatsächlich nachfasst?
Genau, wir haben jetzt ja zuvor über die Ereignisrate in den nächsten 10 Jahren größtenteils gesprochen. Jetzt sprechen Sie quasi einen zweiten Punkt in der Arzneimittelrichtlinie an. Und zwar, dass auch bei einer familiären Hypercholesterinämie die Statine nun verordnet werden können. Sie sagen gerade schon, die Familienanamnese ist natürlich sehr relevant. Auch die eigenen Werte, ob das Gesamtcholesterin stark erhöht ist, das LDL-Cholesterin stark erhöht ist. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn die Familienanamnese positiv ist, die eigenen Werte allerdings gar nicht unbedingt so hoch sind? Würden Sie dann die Patienten dennoch einer Statintherapie unterziehen, auch wenn eigentlich keine Hypercholesterinämie erstmal so von den eigenen Werten vorliegt?
Ja, das kann durchaus dann mal eine Indikation sein, auch mal nach dem Lipoprotein A zu gucken, um zu sehen, gibt es da doch Hinweise dafür, dass andere Störungen da sind, die sich jetzt nicht so stark in dem Cholesterinwert und in den anderen Faktoren da äußern. Das ist aber wirklich eine seltene Sache dabei. Und ansonsten den Patienten erstmal wirklich ansehen und untersuchen. Gibt es da tatsächlich schon Hinweise, zum Beispiel Fettablagerungen, Xanthome, der Fettring am Auge oder an den Achillessehnen? Wenn da sowas ist, das ist natürlich immer ein großer Hinweis dafür, dass da doch eine genetische Störung vorliegt. Und da empfehlen wir, wenn wir so eine Kombination haben, also eigene Auffälligkeiten plus familiäre Auffälligkeiten, dann jemanden in eine Spezialambulanz zu schicken, dass da genauer geguckt wird, gibt es Hinweise tatsächlich für eine genetische Belastung und gibt es da dann wirklich auch die Indikation für eine frühzeitige Behandlung. Weil wir wissen schon, wenn die genetische Belastung da ist, dann profitieren Menschen von der frühzeitigen Behandlung so ab dem Teenageralter.
Besteht die Verordnungsfähigkeit nun auch für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 mit Mikroalbuminurie? Außerdem bei bestimmten risikoverstärkenden Erkrankungen. Hier werden aufgelistet Autoimmunerkrankungen wie systemischer Lupus, systemische Entzündungen mit vergleichbarem kardiovaskulärem Risiko, HIV-Infektionen, Schizophrenie, bipolare Störungen und Psychosen mit vergleichbarem Risiko.
Ja, also da ist es sinnvoll, wirklich einmal eine Risikoberechnung zu machen, aber im Kopf zu behalten, der Risikorechner unterschätzt da das tatsächliche Risiko. Und wir wissen bei Typ-1-Diabetes mit Albuminurie, dass da ungefähr das Risiko dreifach ist. Also wir würden auch da nicht jedem das verordnen, aber wir machen halt sozusagen einen Aufschlag. Und auch zum Beispiel bei Rheuma, bei HIV, das ist etwas, wenn die Menschen da in der spezialistischen Behandlung sind, da sollte man da auch nochmal wirklich aufmerksam machen und nochmal überlegen, eventuell selber schon verordnen oder aber in die hausärztliche Beratung entsenden. Und da weiß ich also, wenn mir jetzt zum Beispiel Ariba rauswirft, diejenige hat 9%, nehme ich jetzt nicht noch den Procam-Score, sondern dann weiß ich, das tatsächliche Risiko liegt schon was höher. Das heißt, da wird diese 10%-Schwelle überschritten und ich bin jetzt auch nicht im Regressrisiko, dass ich, wenn ich jetzt hier tatsächlich was verordne.
Ich wollte gerade fragen, genau, weil der aber das passt ja dann. Ich möchte jetzt noch mal einmal über die Therapieeinleitung mit Ihnen sprechen. Weil eigentlich hat sich da, wie wir zuvor schon gesagt haben, jetzt nicht so viel verändert. Es hat sich jetzt die Arzneimittelrichtlinie geändert, aber die Leitlinien werden noch überarbeitet. Und was genau jetzt in welcher Dosierung verordnet werden soll, das ist ja auch in der Arzneimittelrichtlinie jetzt nicht definiert. Hier bleibt es also so ein bisschen beim Alten, oder?
Ja, also da gibt es natürlich auch wieder Diskrepanz zwischen Kardiologie und DGAM, Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Wir sind nicht dafür, dass also mit der maximalen Statindosis behandelt wird in der Primärprävention, weil dann einfach auch die Nebenwirkungsrate wieder ansteigt, ohne dass der Benefit wesentlich höher wird. Also von daher würde man auch da mit einer moderaten Dosis behandeln und da liegen wir eigentlich dann gut, wenn wir hier mit einer moderaten Dosis einsetzen. Nice zum Beispiel empfiehlt dann auch nicht die Maximaldosis, sondern eine geringere Dosis in der als Normalfall. Also von daher, die Standarddosis wäre hier wirklich die moderate Wirkung. Nicht ganz schwach, aber wenn es ertragen wird, eine moderate.
Genau, für unsere Hörerinnen und Hörer verweise ich Ihnen auch nochmal auf die aktuell in Überarbeitung befindliche DGAM-Leitlinie. Hier wird nämlich auch von der Fixdosistherapie gesprochen, der Fire-and-Forget-Strategie. Empfohlen wird hier insbesondere Simvastatin oder Pravastatin, 20 bis 40 Milligramm pro Tag. Es wird sich gegen eine Dosistitration ausgesprochen nach dem Treat-to-Target-Vorgehen, wo es also darum geht, einen konkreten Zielwert zu erreichen und deshalb die Statindosis immer weiter auftitriert werden muss. Welche Dosierungen setzen Sie denn in welchen Szenarien ein? Haben Sie da so ein paar Szenarien für uns, die häufig in der Praxis auftreten, die Sie uns erklären können?
Da empfehle ich den Leitfaden der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Da sind die einzelnen Dosierungen bei der moderaten Potenz angegeben, die man einsetzen könnte. Also da kann man zum Beispiel dann das Atorvastatin 10 Milligramm einsetzen, nicht die 40 Milligramm. Das wäre dann so eine Möglichkeit dabei. Ich gucke gerade noch mal. Also sonst.
Ich würde sagen, das Dokument packen wir ebenfalls in die Shownotes dieses Podcasts. Dann können interessierte Hörer da noch mal genau nachschauen.
Ja, da finden Sie dann wirklich noch mal die einzelnen Lipidsenker oder Statine aufgelistet. Und wenn Sie da in die moderate Spalte gucken, da sind Sie richtig. Wie gesagt, ich persönlich habe halt besonders häufig das Atorvastatin 10 Milligramm eingesetzt, weil das eben auch besonders günstig ist. Und ich gucke hier gerade noch mal, hier haben wir das auch noch mal, die verschiedenen Potenzen. Aber man kann genauso auch Pravastatin einsetzen, Simvastatin. Bitte kein Simvastatin mit 80 Milligramm. Da wissen wir, dass da die unerwünschten Wirkungen deutlich ansteigen, ohne dass der Benefit da wesentlich höher ist. Also da bitte nicht die 80 Milligramm vom Simvastatin nehmen.
Ich möchte nochmal zu dem Begriff Fire and Forget zurückkehren. Ja. Also das Statin verordnen und dann den Patienten vergessen, jetzt etwas überspitzt gesagt. Wie sieht es denn in diesem Vorgehen mit den Kontrollterminen aus? Also gerade wenn wir jetzt nochmal die Arzneimittelrichtlinie uns ins Gedächtnis rufen, die 200 bis 300 möglichen Mehrpatienten pro Hausarztpraxis, gibt es also dann eine einmalige Einstellung für diese Patienten und dann keine Kontrolltermine mehr? Oder muss die Arztpraxis das in ihrer zeitlichen Berechnung auch mit berücksichtigen?
Naja, ich brauche auf alle Fälle mal einen Kontrolltermin, um mal mit dem Betroffenen zu reden. Wie war denn die Verträglichkeit? Wie kommt man denn damit klar? Ja, da sollte man auch nicht fragen, haben Sie jetzt die Tabletten genommen, die ich Ihnen verordnet habe, sondern erstmal wertfrei nachfragen, welche Erfahrung haben Sie denn damit gemacht? Und wie sehen Sie das? Das ist also das Allerwichtigste, dass man guckt, wie ist denn die Verträglichkeit erstmal rein subjektiv gesehen. Also da muss ich schon nochmal eine Wiedereinbestellung machen. Ich würde auch nicht gleich die große Packung verordnen, sondern lieber erstmal eine kleinere, um zu sehen, ist denn da Verträglichkeit überhaupt gegeben. Ansonsten bei den Leuten, die doch ein deutlich hohes Risiko haben, da macht es schon mal Sinn, auch zu gucken, wie verhält sich das denn das Ganze, weil ich kann halt an dem Verlauf des Lipidwertes, sprich des Cholesterins, sehen, ob die Leute das Medikament genommen haben oder nicht. Ja, weil zu einem großen Prozentsatz. Und wenn da sich nichts tut, dann muss man einfach doch nochmal darüber reden, haben sie es denn genommen, wie war das denn und so weiter. Und wir sehen es natürlich auch an dem Nachordern, aber wir wissen nie, in welchen Kanälen das die Medikamente laufen. Also von daher, wie gesagt, zur Überprüfung oder zur Diskussion der Adhärenz kann man durchaus nochmal eine Kontrolle machen, aber wir wollen hier nicht auf einen bestimmten Titerwert oder bestimmten Zielwert kommen. Die ganzen Studien in der Primärprävention sind mit der fixen Dosis gelaufen und nicht mit irgendwelchen Titrationen.
Genau, alles klar. Dann vielen Dank nochmal dafürs Klarstellen. Jetzt habe ich am Ende noch eine abschließende Frage an Sie. Und zwar wird ja immer wieder gesagt, in Deutschland sei die kardiovaskuläre Mortalität im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ hoch. Ist denn die Verordnungsausweitung der Statine durch den GBA Ihrer Meinung jetzt ein erster Schritt, um diese Mortalität zu senken?
Also da brauchen wir zunächst mal glaube nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Wir können schon sagen, die Gesamtmortalität liegt in Deutschland nicht gut. Also die Deutschen liegen da mit ihrer Lebenserwartung nicht besonders günstig. Das ist auch das, was wir wirklich sicher sagen können. Was wir nicht sicher sagen können, was war denn wirklich die Todesursache? Weil wir hier in Deutschland eine sehr geringe Sektionsquote haben. Und von daher, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel, da ist jemand mit 72 Jahren plötzlich verstorben, Sie haben jetzt keinen Hinweis dafür, dass ein Fremdverschulden vorliegt. Was schreiben Sie da in den Todesschein? Plötzlicher Herztodesfall. Ja, Sie wissen es aber gar nicht. Das heißt, wir haben, und das wissen wir auch, in Deutschland tatsächlich in der Todesursachenstatistik eine Überschätzung der kardiovaskulären Mortalität. Also da müssen wir schon mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber Gesamtmortalität liegt auch schlecht. Also von daher müssen wir sagen, da ist sicher ein Anteil da drin. Viel wichtiger aber, viel, viel effektiver sind die bevölkerungsbezogenen Maßnahmen. Sprich vor allen Dingen, wir müssen gucken, dass wir mit der Raucherquote runterkommen. Da laufen jetzt Dinge, dass wir da doch eher Unterstützung auch geben können für den Rauchausstieg. Aber da wissen wir, dass das ist eine sehr, sehr effektive Maßnahme. Langfristig gesehen, insgesamt das, was wir tun, Bewegungsförderung, Förderung von gesunder Ernährung, das sind Sachen, die sehr, sehr viel effektiver sind, als mehr Statine zu verordnen.
Und die neue Richtlinie ist ja womöglich auch ein Gesprächsansatz, um genau mit diesen Risikopatienten auch ins Gespräch zu bekommen über den Rauchausstieg, über die Gewichtsabnahme und andere kardiovaskuläre Möglichkeiten.
Ja, also wir müssen sagen, zum Beispiel wer es schafft mit dem Rauchstopp, hat ja noch einen Co-Benefit dazu. Nicht nur die Verbesserung in den Herz-Kreislauf-Werten, sondern eben auch weniger Infekte, weniger Krebstodesfälle. Also von daher, es ist eine Möglichkeit da nochmal, oder die Karten werden nochmal neu gemischt.
Dann vielen Dank, Frau Baum, dass Sie diese Änderung in der Anlage 3 der Arzneimittelrichtlinie für unsere Hörerinnen und Hörer eingeordnet haben.
Bitte schön. Und ich denke, wir müssen gute Nerven bewahren. Derzeit läuft ja immer noch die Grippewelle. Mal sehen, was sonst noch alles auf uns zukommt. Und ich ermutige dazu, die Dinge versuchen, eher im Team zu lösen. Nicht alles muss die Hausärztin, der Hausarzt machen. Gerade auch die Wiedereinbestellung, wie wurde das Ganze vertragen, kann zum Beispiel auch eine medizinische Fachangestellte mit den Menschen reden und schafft es vielleicht sogar auf einem besseren Ebene, als wenn man da einem Ärztin oder einem Arzt gegenüber sitzt.
Das haben Sie schön gesagt, nochmal die Teampraxis zum Ende hervorgehoben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder im Ärztetag-Podcast.
Ja, und Ihnen auch. Und ich denke, die interessanten Fragestellungen gehen uns nicht aus.
Und auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Ärztetag-Podcast.